Clubmate.
Clubmate.
Hieß Bronte und war. Ich sag's gleich nicht mehr.
Du musst, stell dir mal vor, jemand hört jetzt diesen Podcast beim Joggen. Die laufen alle gegen den Baum.
Wer hört sich denn so einen Scheiß beim Joggen an? Da sitzt doch selber schuld, wenn sie gegen den Baum laufen.
Jetzt nicht mehr. Jetzt liegen sie im Gebüsch und haben sich gekratzt.
Ah,
oder sonst
weh.
Irgendwas. Also ich sag jetzt nicht mehr, wie es mal hieß. Aber
irgendjemand hat es auf jeden Fall irgendwann mal erfunden. Ich weiß auch nicht warum. Das war so.
Okay.
Und dann gab's das. Ja, das Ganze war eine kleine, unbekannte Brauerei im Frankenland, die so unbekannt war, dass nicht mal ich mehr weiß, wie sie hieß.
Geht's?
Ja, geht schon.
Tupfer.
Tempo wäre cool.
Tempo habe ich. Ja. Ich habe jetzt gerade die ganze Wohnung aufgeräumt. Jetzt kannst du nicht von mir erwarten, dass irgendwelche benutzten Taschentücher rumliegen.
Ich will kein benutztes. Ich hätte gern frisches.
Ach komm, dann, du bist jetzt ein bisschen anspruchsvoll.
Ja, Entschuldigung, dann nehme ich den Tisch.
Nummer 166. Truller gewagt. Hallo und herzlich willkommen zum 166. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 31. Juli 2009 aufgenommen habe.
It is 13:44.
Oder sowas in der Ecke. Gleich ist die Minute rum. Heute habe ich mal wieder das aufgenommen, was ich eigentlich auch schon die letzten paar Wochen immer wieder aufgenommen habe, nämlich zwei Teile Politik. Ein Teil Tech, Space, Mafia. Das Intro stammt übrigens aus Not Safe for Work Nummer 4. Also Holgis Lache ist echt in Not Safe for Work Nummer 3. Nicht ganz echt, aber ziemlich echt. Weil das ist zu viel Lachen, als dass es wirklich fake sein könnte. Ja, Bronte. Ich weiß nicht, was er da so lustig dran findet. Wie auch immer. Heute habe ich bei wirklich sonnigem Wetter, richtig geradezu sommerlich, wieder, wie gesagt, zwei Teile Politik mit Trullers Auto in Teil 1, Zensur-Update und noch mehr in Teil 2 und Tech Space Mafia in Teil 3 aufgenommen. Und was ihr euch jetzt gerade auf die Ohren packt, ist dann Teil 3 Tech Space Mafia enthält ein Feed-Update zu meinen Problemen von letzter Woche ganz vorne. Und Space und Mafia und natürlich Tech. Scattered Clouds, milde Grüße bei 19 Grad, die sich Comfort leveln wie 19, Windchillen wie 20. Mit Wind 17 km/h bis 33 aus Southwest. Sonnenuntergang ist heute übrigens 21.17 Uhr. Oder so. Ja, da bin ich dann nämlich wieder. Airplane. Den ganzen Tag im Edge unterwegs. Hat mich noch nicht wirklich gestört. Weil ich gut aufpasse, nicht aufzunehmen, während der hier gerade irgendwie internetzt. Der iPhone. Der Internet geradezu. So, das erste Thema, was ich mir jetzt hier reingeschrieben habe, das habe ich mir extra mal nach oben verschoben. Ja, das hat mit der ganzen Feed-Geschichte vom letzten Wochenende zu tun. Wenn ihr diesen Podcast über meinen Blog abonniert habt und nicht über den Podshow-Mivio-wie auch immer der sonst noch so heute heißen mag Feed, dann gab es da letztes Wochenende ein Problem. Nämlich, ich habe versucht, wie sonst auch, einfach den Blog-Eintrag zu schreiben, tralali, Link reingesetzt, plönk, alles eigentlich in Ordnung. Und habe dann erst nach 20 Uhr natürlich, als halt die Einträge veröffentlicht wurden, gesehen, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Stellte sich raus, die RSS-Feeds sind kaputt gegangen. Dann habe ich mal ein bisschen nachgeguckt, so was genau ist denn da jetzt eigentlich kaputt? Und dann festgestellt, sobald ich einen Link auf eine MP3-Datei drin habe, der von Podcasting Plugin uminterpretiert wird, dass da nämlich auch ein Enclosure-Element im RSS-Feed auftauchen soll, damit sich nämlich zum Beispiel iTunes dann angesprochen fühlt, die Datei runterzuladen. Wenn ich das mache, dann ist der Feed plötzlich irgendwie explodiert. Hat irgendwie nicht funktioniert. Da ist, ich vermute mal, der PHP-Prozess irgendwo verreckt. So, warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Ich kriege ja keine Fehlermeldung. Ich kriege einfach nur eine leere Datei in die Hand gedrückt. Nach einer gewissen Wartezeit. Ich vermute mal, der hat irgendwie versucht, irgendwas zu cachen und hat das nicht geschafft. Also die Infos zur MP3-Datei. Warum der jetzt da auf einen Schlag mit angefangen hat, keine Ahnung. Ich kann nämlich auch putzigerweise alte MP3-Dateien verlinken. Ich konnte sogar in einem Testposting mal eine Spreeblick-MP3-Datei verlinken. Das hat alles funktioniert. Was nicht funktioniert hat, waren die neueren Dateien. Was auch nicht funktioniert hat, hatte ich zwischendurch auch versucht, die knapp 2 Minuten, die ich da aufgenommen habe, um deutlich zu machen, ja, es gibt da ein Problem, ich weiß es. Ich habe nur noch keine Ahnung, warum. Als ich die bei Podshow-Mivio hochgeladen hatte, hat das auch irgendwie nicht funktioniert. Keine Ahnung, wieso. Ja, also ich meine, die Dateigröße kann es an der Stelle dann nicht mehr gewesen sein, weil die Datei ist nun wirklich nicht mehr so riesig groß gewesen. Aber ja, also da ist also irgendwas im Podcasting-Plugin kaputt gegangen. Auch das zweite Podcasting-Plugin, was ich da noch zur Hand habe, hat dann auch nicht besser funktioniert. Und da habe ich dann irgendwann, ich glaube Montag oder Dienstag, habe ich mir dann überlegt, da gibt es noch eine Maßnahme, was man noch machen kann. Ich habe ja einen Feedburner-Feed mal irgendwann anno TÜV angelegt für den Mivio-Feed, um den mal irgendwie einzufangen. Und man kann ja Redirects legen. Da habe ich nämlich schon ein paar im Blog versteckt. Nämlich für die ganz alten Podcast-Dateien, die ich original noch selber gehostet habe. Nachdem ich die ja dann nicht mehr auf dem Server liegen hatte, habe ich da mal Redirects irgendwann eingerichtet, nachdem ich rausgekriegt habe, wie es nämlich geht. So frei nach dem Motto, für den Fall, dass irgendjemand eine von den Dateien haben will, wird er halt zu Podshow geschickt, sich die da abholen. Ich habe keine Ahnung, ob die Redirects noch funktionieren, aber da sind sie auf jeden Fall noch. Und da habe ich halt mal ein bisschen mit rumgespielt und habe dann einfach gesagt, okay, jeder, der auf den Kategorie-Feed der Podcast-Kategorie zugreift, wird umgelitten zum Feedburner-Feed. Dann kann ich den Feedburner-Feed nämlich auch mal nutzen. Ich hätte auch direkt zu einem der zwei Podshow-Mivio-Feeds umleiten können. Aber das hätte dann dazu geführt, dass ich eine permanente Umleitung auf irgendeinen von den Feeds gelegt hätte. So habe ich jetzt noch einen Einfluss drauf, wo der Feed am Ende landet. Weil ich nämlich bei Feedburner im Backend ändern kann, welche Quelle der sich eigentlich reinzieht, um da die Einträge zu erzeugen. Ja, hat jetzt, soweit ich das erkennen kann, auch ganz gut funktioniert. Jetzt heißt der Feed nur genauso wie der andere Feed. Das macht mein iTunes ein bisschen wirr. Und mich vor allem. Das heißen die nämlich beide identisch. Ich habe keine Ahnung, ob ich den noch irgendwie ändern kann, den Namen. Ich würde gerne irgendwie den Feed via meinen Blog erkennen. Aber naja. Ja, was ich jetzt auch Schönes habe, jetzt habe ich halt die Feedburner-Statistiken. Da habe ich mal so ein bisschen ein paar Knöpfe gedrückt, damit ich auch was sehe. So Anzahl Subscriber, klingt toll, ist aber nur niedrig zweistellig. Anzahl Downloads. Ich weiß nicht, wer von euch das ist, aber irgendwer hat seinen Podcatcher so eingestellt, dass er alle ungehörten Dateien am Stück runterlädt. Nachdem im Mivio-Feed immer 100 Dateien drin sind, waren am ersten Tag dann so 100 Downloads auf einen Schlag. Ja, kann man machen, kann man sich auch alles anhören, ist alles ganz toll, aber 100 Folgen, 100 Teilfolgen von mir, ich glaube, das würde ich nicht machen. Ja. Was ich jetzt noch gesehen habe, es gibt noch irgendwo vereinzelt Leute, die den normalen RSS-Feed vom Blog im Abo haben. Also will heißen, ich habe mich da gestern mal hingesetzt, habe mal geguckt, weil mir in der Statistik im Frontend aufgefallen ist, dass da irgendwo noch ein Haarpodder rumlag, der sich allerdings den originalen RSS-Feed vom Blog schnappt. Index.rss. Ich habe keine Ahnung, ob ich dem jetzt noch irgendwie einen selektiven Redirect auf den putzigen zweiten Feedburner-Feed, der nämlich meinen Original-Feed nimmt und da Enclosures drum wickelt. Ob ich dem den reiche oder was ich mit dem sonst noch so mache. ja, also auf jeden Fall irgendwas ist im Blog kaputt und ich habe jetzt erstmal das Podcasting-Plugin komplett abgeschaltet. Dann konnte ich die Links auf die MP3-Dateien wenigstens wieder einbauen, ohne dass mir irgendwelche Feeds explodiert wären. Und ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt irgendwie nochmal gefixt kriege oder ob ich das jetzt einfach so lasse, wie es jetzt ist. Weil eigentlich funktioniert es ja jetzt auch wieder. Ja, Dinge, die einen nicht so richtig glücklich machen, weil plötzlich die Technik nicht mehr funktioniert. Ja, so. Aber jetzt funktioniert es ja irgendwie doch wieder. Also zumindest iTunes ist brav, folgt dem permanenten Redirect. Ich vermute mal, jeder HTTP-kompatible Podcatcher ist in der Lage, den neuen Feed anzufassen. Guckt dann halt nur etwas verwirrt, weil der ganz viele neue IDs trifft, die er noch nie gesehen hat. Und lädt dann halt gegebenenfalls alle 100 Dateien runter, die im Feed drin liegen. Viel spannender finde ich die Frage, wie sich dann die Statistiken dieses Wochenende verhalten. Also, ob ich irgendwie tatsächlich in den Feedburner-Statistiken einen Zusammenhang zu den Mivio-Statistiken entdecken kann. Das werde ich abwarten müssen. Weil, ja, die Mivio-Statistiken, die enthalten halt die Downloads alle. Also inklusive der Downloads, die direkt über den Mivio-Feed passieren. Das überwachen die auch irgendwie. Fragt mich nicht, wie die das noch tracken. Aber ja. So. So viel zum Housekeeping. Wenn ihr noch irgendwie andere lustige RSS-Feeds im Abo habt, wo die Dateien hier jetzt nicht mehr als Enclosure drin auftauchen, dann kann ich euch allerdings auch nicht mehr wirklich doll helfen. Also das Einzige, wo ich noch am Überlegen bin, ob ich irgendwie eine Liste an Podcatchern mir einsammle und für die Conditional Redirects bastel. Dass die halt auf irgendeinen Feed geschickt werden, wo Enclosures drin liegen. Aber das muss ich mal gucken. Ja, so, kommen wir mal in die Nachrichtensituationslage. Schlepptopfjäger. Microsoft hat einen der Werbespots ändern müssen, weil die Mac-Preise ja sich dann doch irgendwie geändert haben. Nur so frei nach dem Motto, man zeigt ein MacBook Pro, meint ein MacBook 13 Zoll und sagt, na, das ist ja so teuer, das sind ja über 3 Milliarden Geld. $2,000 waren es, glaube ich. Ist irgendwie so ein bisschen schräg sowieso. Und dann auch noch zu behaupten, das ist ja doppelt so teuer, funktioniert nur nicht, weil selbst wenn man das Gerät mit den 2000 Geld meint, das ist geringfügig billiger geworden, die unterste Preiskategorie. Jedenfalls hat es Apple irgendwie geschafft, dass Microsoft einen Werbespot geändert hat. Ja, die Firmen sind nicht nett zueinander. Ja, und irgendwie ein Microsoft-Verantwortlicher soll sich auch damit gebrüstet haben, dass Apples Rechtsanwälte bei ihm angerufen hätten. Ja, so von wegen, ja, änder doch mal die Werbung. Die finden wir nicht gut. Wieso war mir das so klar? Wieso ist der Zug jetzt eigentlich hier unpünktlich? Ja. Also da irgendwie so ein Microsoft-Typ, der da rumblökt. Dann hätte ich da noch ein paar Meldungen aus dem Weltall. Als da wäre Jupiter-Einschlag vom Samstag. Hubble hat da irgendwie ein Bild vom Jupiter geliefert mit der neuen Wildfield Camera 3, deren Checkout dann wohl so weit gediegen ist, dass man zumindest im Sonnensystem schon mal rumfotografieren kann. Da gibt es nämlich ein Bild vom Jupiter, was danach aussieht, als wäre da irgendwie ein Einschlag gewesen. Asteroid oder Meteorit oder was weiß ich. Irgendwas Großes, was einen Fleck gemacht hat. Das Ding, was da eingeschlagen ist, ist vorher niemandem aufgefallen. Also das letzte Mal, dass bei Jupiter was eingeschlagen ist. War es übrigens 13 Uhr? Los.
It is 13.
Ich vermisse immer noch das S von It is. Das letzte Mal, dass da groß was eingeschlagen ist, ist jetzt auch schon einige Jahre her. Das war nämlich Shoemaker Levy 9. Ein eigentlich Komet, der uneigentlich bei irgendeiner Umrundung ums Sonnensystem mal von den Gravitationskräften zerlegt wurde. Und es war vorher schon absehbar, dass dann die Teile in der Jupiteratmosphäre landen würden. Beziehungsweise Atmosphäre ist bei einem Gasplaneten ja irgendwie, ist alles Atmosphäre quasi. Falls da überhaupt irgendwo ein fester Kern drin ist. Was, glaube ich, wissenschaftlich noch nicht endgültig entschieden ist und rangehen und gucken kann man schlecht bei dem Ding. Also jedenfalls ist nicht bekannt, was das jetzt eigentlich für ein Körper war, der da eingeschlagen ist. Es ist nur zu sehen, da muss wohl irgendwie was eingeschlagen sein, weil wir sehen da eine Spur, die sieht aus, wie als wäre da was eingeschlagen. Wo es herkam, was es war, keiner weiß es. Wirft natürlich die spannende Frage auf, wie viele Asteroiden, Meteoriten und was nicht alles schönen Körper gibt es da noch, von denen ihr nicht wisst, wo sie sind. Das wirft ja dann auch vor allem auch die Frage auf, ob nicht auch irgendwann mal ein Objekt in der Erdatmosphäre so einschlägt. Und wenn es dann erst hinterher bemerkt, ist es geringfügig zu spät. Und wenn das ein Objekt ist, was so groß ist, dass es auf dem Jupiter einen Fleck macht, dann möchte ich eigentlich nicht, dass das in der Erdatmosphäre einschlägt. Ich weiß auch nicht, nicht solange ich hier noch wohne. Aber ja. So, dann ist am Sonntag ist Discovery umgezogen in USA, nämlich vom Vehicle Assembly, vom Orbiter Processing Facility zum Vehicle Assembly Building. Der Scherz dabei war, dass nämlich bevor der Orbiter umziehen konnte, um dann nämlich an den externen Tank und die Booster rangeklebt zu werden, wurde der externe Tank nochmal etwas intensiver untersucht, weil die Teile, die jetzt beim Endeavour-Start abgefallen sind vom Tank, die waren halt nicht so cool. Da waren die NASA-Verantwortlichen nicht so richtig glücklich drüber. Und also haben sie gesagt, okay, den nächsten Tank gucken wir uns vorher nochmal sorgfältig an. Jetzt haben sie sich den sorgfältig angeguckt und festgestellt, okay, sieht okay aus. Und haben dann halt am Sonntag Discovery aus dem OPF rübergeholt und danach dann auch gleich mit riesengroßen Kränen von der horizontalen in die vertikale gebracht und auch angebaut, so wie es aussieht. Also da gibt es auch schon Fotos, wo man sehen kann, der Orbiter ist da jetzt dran. So, nächster Schritt für den Stack ist dann, dass er auf einer Mobile Launcher Plattform, wo er mutmaßlich jetzt schon draufsteht, zum Launchpad gefahren wird. Starttermin ist, ich meine, irgendwie Ende August wird im Moment anvisiert. Man braucht ja Größenordnung einen Monat, nachdem der Stack auf dem Launchpad angekommen ist, bis da halt die Ladebucht betankt ist, bis da alle sonstigen Vorbereitungen erledigt sind. Das dauert halt alles ein bisschen. So, von daher wird jetzt irgendwie demnächst mal der Rollover passieren, wo dann halt der ganz lahmarschige Crawler-Transporter da durch die Gegend schlurft. Der ist zwar lahmarschig, aber der ist in der Lage, ein mehrere hundert Tonnen schweres Gefährt durch die Gegend zu transferieren. Und dann darf der auch lahmarschig sein. So, alles Technik, die aus den Apollo-Tagen noch stammt. Auch das Vehicle Assembly Building stammt ja irgendwie von damals. Also entweder 50er oder 60er Jahre. Aber ja, so. Dann gibt es natürlich auch Neues von STS-127, der Endeavour. Am Mittwochabend ist nämlich große Verabschiedungszeremonie gewesen, beziehungsweise irgendwann im Laufe des Mittwochs war die Zeremonie, weil nämlich am Mittwochabend Endeavour von der ISS wieder abgedockt hat, um dann nämlich wieder nach Hause zu kommen. Und dann gibt es noch eine Meldung von heute dazu. Das Mission Management Team hat sich die Bilder der Untersuchung nach dem Abdocken nochmal angeguckt und hat gesagt, ist okay, keine Probleme, die einer Landung im Weg stehen würden. Also der Orbiter ist freigegeben zur Landung und die ersten zwei Landeversuche am KSC sind sogar noch heute am Freitag. Nämlich in 2 Stunden der erste. So irgendwie 3 Uhr irgendwas. 15 Uhr Dingsbums. Hatte ich jetzt irgendwo gesehen, ist schon der erste Anlauf. Die einzige Frage, die sich da halt stellt, ist, wie hält's das Wetter? Wenn das Wetter brav ist, dann kann der Orbiter halt recht schnell runterkommen. Wenn das Wetter am KSC irgendwie uncool ist, dann kommt der Orbiter in der Runde nicht runter. Ist ja irgendwo logisch. Weil der Orbiter schließlich keine eigenen Triebwerke hat, mit denen er innerhalb der Atmosphäre noch irgendwas wuppen könnte. Will heißen, sobald der den Eintritt in die Atmosphäre gemacht hat, kann er nichts anderes mehr als landen. Und wenn das Wetter dann irgendwie doof ist, dann möchte man nicht, dass er das Landen versucht. Weil da geht sonst noch was kaputt. So, Besatzung und oder Orbiter, das wäre irgendwie schlecht. Deswegen müssen sie halt sehr sorgfältig sich das Wetter angucken. Haben ja auch ihre klaren Kriterien, so wie sie die Launch-Commit-Criteria haben. Und wenn das nicht grün bleibt, dann kommt der Orbiter halt in der Runde nicht runter. Ist jetzt nicht so, als wäre es dringend, weil es gibt jetzt nur eine einzige Beschränkung am Orbiter, nämlich eine Fuel Cell Number 3, also eine Brennstoffzelle Nummer 3, was auch schon nahelegt, es gibt noch mindestens zwei andere Brennstoffzellen, aber sobald eine von denen kritisch wird, müssen sie bei nächster Gelegenheit landen. Gut, das ist jetzt kein richtiges, schlimmes Problem, weil sie bisher damit klargekommen sind. Und da wird man jetzt mal gucken müssen. Und spätestens, wenn der Vogel dann wieder gelandet ist, wird diese Fuel Cell garantiert etwas intensiver beäugt. Aber ja, was sie dann gestern nämlich auch noch Schönes gemacht haben, aus der Ladebucht sind dann noch so Mini-Satelliten entlassen worden. So irgendwie recht kleine, knuffige Dinger. Also will heißen, so eine Shuttle-Mission zu ISS, wo es eigentlich nur darum geht, außen irgendwie was dran zu bauen an die ISS. In diesem Falle halt den Porch, also irgendwie das Experiment-Rack fürs japanische Kibo-Modul. Das Außenexperiment-Rack fürs japanische Kibo-Modul, da finden auch noch andere wissenschaftliche Untersuchungen bei der Gelegenheit statt. So frei nach dem Motto, wenn wir schon mal gerade hier sind und da irgendwie ein paar Quadratzentimeter Platz im Laderaum haben, dann nehmen wir halt auch noch irgendwas mit. Irgendwas Mini-Satellitiges, was wir dann aussetzen. Haben sie in dem Fall dann gemacht. So, dann hätten wir da noch Mafia-Meldungen. Die erste Mafia-Meldung, die mir in die Finger gefallen ist, stammt von Samstag und trägt den schönen Titel One Strike. Es gibt in Großbritannien einen ISP, Karoo, aus Hull war es, glaube ich. Fragt mich nicht, wo das liegt, keine Ahnung. Ich habe in Erdkunde nie gut aufgepasst. Und dieser ISP ist dadurch auffällig geworden, dass er Kunden nach einmaliger Raubmord-Kopiebeschuldigung bereits den Internetzugang weggenommen hat. Und wiederkriegen konnte man den dann nur, wenn man ein Schuldeingeständnis unterschrieben hat. Und wer sich da weigert, kriegt den halt nicht wieder. Dummerweise ist das aber der einzige ISP, den man in der Stadt kriegen kann. Will heißen, wer nicht ein Schuldeingeständnis nach einmaliger Beschuldigung unterschreibt, der kriegt keinen Internetzugang. Gar keinen. Null. Nada. Niente. One Strike. Geil, wa? Ja, also, super. Ganz toll. Bei so einem Provider möchte ich auch nicht sein. Dann vom Sonntag habe ich mir dann aufgeschrieben, nach dem medialen Aufschrei. Das Ding ist also durch diverse Medien durchgetickert, im Internet vor allem. Im angeblichen nicht rechtsfreien Raum Internet. Ja, der war noch nie rechtsfrei. Ist die Meldung halt durchgetickert und das war also auch selbst irgendwie irgendwelchen Medien-Mafia-Fans zu viel. Ne? One Strike. So frei nach dem Motto, man hat einmal irgendwie was Böses gemacht, angeblich, und schon hat man keinen Internetzugang mehr. Ne? Wofür war doch gleich Internetzugang heutzutage gut? Das ist nicht nur Unterhaltung, auch wenn ein Herr Gorni das immer noch meint. Das ist Informationen für Arbeit. Das ist Leben für ganz viele Leute, aber hey, kann man ja einfach mal wegnehmen. Na, das ist so ähnlich wie, ja, wenn man mal irgendwie zu schnell gefahren ist mit dem Auto, dann wird einem der Führerschein weggenommen. Na, und Busse gibt's aber nicht. Viel Spaß beim Versuchen. Na, da, auf die Idee wird ja auch keiner kommen. Aber hey, die Medienmafia, die hat immer noch nicht gerafft, dass ihre Zeit schon längst abgelaufen ist. Von daher... Ja, also jedenfalls der Provider, der ist jetzt großzügig, der will jetzt dann doch erst nach drei unbewiesenen Behauptungen Leuten den Netzzugang wegnehmen. Sehr großzügig, wie es dann jetzt aussieht mit den bisherigen ehemaligen Kunden, ob die dann nochmal wieder zurückkommen dürfen, stand in der Meldung allerdings auch irgendwie nicht. So, was dann auch stattfindet in USA, ist in dieser Woche das Verfahren Tenenbaum, RIAA versus Tenenbaum. Der Herr Tenenbaum, der sicher auf Fair Use rausreden wollte. So frei nach dem Motto, er hätte zwar Kasar benutzt, aber das wäre ja Fair Use. Da hat die Richterin am Dienstag, habe ich es mir aufgeschrieben, das allerdings schon abgewürgt. So frei nach dem Motto, nein, mit Fair Use, das braucht er gar nicht erst versuchen, ist nicht. Einigermaßen offensichtlich. So, jetzt bleibt die spannende Frage, ob in dem Verfahren noch irgendwie spannende Dinge passieren. Bisher ist mir nichts wirklich Spannendes über den Weg gelaufen, deswegen gibt es da auch keine weiteren Meldungen bei mir. Also, ja, Gott, sie schlagen sich halt vor Gericht. Das Übliche, die Medienmafia behauptet, sie hätten Trilliardenverluste und können das aber irgendwie nicht weiter beweisen, weil, naja, sie können halt nicht nachweisen, dass irgendwie Raubmord kopieren irgendetwas mit ihren Verlusten zu tun hätte. Und auf die Idee, dass es vielleicht gerade der Konjunktur nicht so richtig gut geht, auf die Idee kommen sie gar nicht erst. Wo kämen wir denn auch hin, wenn die auf irgendwelche Ideen kämen? Nö, also, ja. Wie gesagt, da ist mir halt noch nichts wirklich Spannendes über den Weg gelaufen. Aber ich habe das Ding auch weiterhin unter Beobachtung. Microsoft will jetzt wohl Windows 6.1 alias 7 mit einer Auswahloption für Browser anbieten. In Europa. Habe ich mir am Samstag aufgeschrieben. Weil vorher hieß es ja, die EU hätte halt genügend Druck gemacht und jetzt gibt es den Internet-Exploiter gar nicht mehr mitgeliefert. Was dann die gespannte Frage aufwirft, wie kommt man denn zu einem anderen Browser? Und Frau Zypresse, was ist doch gleich nochmal ein Browser? Wenn wir da mal schon gerade dabei sind. Ne? Also die Frage, die hatte sich mir dann halt aufgedrängt, weil wenn ich keinen Browser habe, komme ich auch irgendwie nicht so richtig doll auf irgendwelche Internetseiten, wo ich mir einen Browser runterladen kann. Also mindestens irgendwie einen Mini-Browser brauche ich zumindest mal ganz für den Anfang. Danach kann der sich dann gerne in eine graue Rauchwolke verwandeln, aber einen brauche ich schon noch. Und jetzt gibt es halt irgendwie die Idee, naja, man macht irgendwie eine Auswahloption mit rein und liefert wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, die Binaries mit. Oder der beschafft sich die Dinger dann frisch aus dem Internet. Nichts Genaues weiß ich nicht. Mal ganz davon abgesehen, mit Windows 6.1 möchte ich mich auch nicht weiter beschäftigen, weil das möchte ich nicht haben. Aber nun gut. Dann gibt es AKW-Abschaltungen, nämlich in den AKWs Emsland und Philipsburg 2 gab es Probleme mit Transformatoren bzw. irgendwas zu überprüfen. Die zwei Teile sind jetzt auch aus. Von irgendwie großartigem Strommangel ist mir allerdings nichts begegnet. So dass man, wenn man das jetzt polemisch machen wollte, auch sagen könnte, hey, man kann auch noch zwei weitere AKWs abschalten, ohne dass irgendwas vermisst wird, weil Krümmel ist aus. Müsste man sich sowieso mal angucken, welche von den AKWs laufen im Moment in Deutschland eigentlich noch. Und hat das irgendwelche Auswirkungen? Merkt das irgendwer? Ja, okay, die Stromkonzerne, weil die ihre gigantischen Einnahmen halt für die AKWs nicht mehr verbuchen können. Hui bu, ich bin untröstlich. Ne, die AKWs, die irgendwie querfinanziert werden, indem die Bevölkerung die Endlager bezahlt. Die Endlagerfrage, die auch bis jetzt ja immer noch nicht mal ansatzweise geklärt ist. Aber hey, wir haben es ja. Ist ja nur die nächsten paar Millionen Jahre Zukunft. Ja, kann man ja mal eben so mit dem Fingerschnipp entscheiden. Dann gibt es den ersten Browser in der Version 3 als Beta, den es noch nur für eine Plattform gibt. Nämlich den Google Chrome Browser gibt es als Beta für die Version 3. Ist aber immer noch nicht mal als Beta-Version für Mac oder Linux erhältlich. Wo sich der geneigte Zugucker dann auch fragt, was wird das eigentlich, wenn es fertig wird? Und wie sieht es eigentlich mit einem Google Chrome OS aus, wo ja der Google Chrome Browser drin vorkommen soll und was irgendwie Linux-basiert ist, wenn es doch gar keine Linux-Version von dem Ding gibt? Also ist mir auch noch nicht so richtig klar. Es gibt im Moment keine Linux-Version, die man einsetzen möchte, aber in einem Jahr soll da ein Betriebssystem auf Linux-Basis rauskommen, was sich ganz 99%ig nur um dieses Browser-Ding dreht. Da muss noch irgendwie was passieren. Ich meine, gut, ist über ein Jahr Zeit, aber es sollte vielleicht doch mal irgendwann was passieren. So, dann gibt es eine Firma Network Solutions, die haben Kreditkartendaten von 573.000 Bezahlungen bei irgendwelchen Shops auf deren Systemen verloren. Da wurden nämlich offenbar vom 12.03. bis 8.06. automatisiert Daten abgegriffen. Und jetzt gibt es für die betroffenen Kunden ein Jahr lang Kreditkartenüberwachung. was ja in USA irgendwie so das Mittel ist, was man dann immer kriegt. Wenn irgendwie eine Firma Daten verloren hat, dann wird halt ein Jahr lang geguckt, ob irgendwelche komisch aussehenden Transaktionen passieren für Oma. Also das Gucken. Was dann dem geneigten Kreditkartendaten-Dieb auch eine Möglichkeit eröffnet, nämlich einfach länger als ein Jahr warten, bevor er die Daten benutzt. Ne, weil wenn nur ein Jahr lang geguckt wird, dann muss man halt einfach nur ein Jahr lang die Füße stillhalten. Danach kann man dann machen, was man will, und es wird nicht mehr von irgendwelcher Überwachung geguckt, weil die Überwachung ist ja gerade ausgelaufen. Ja, dann gibt es da eine Geschichte, die in den USA große Wellen macht. Hier macht sie irgendwie gar keine Welle, weil das ist eigentlich nicht wellenwürdig. Apple hat zwei nicht offizielle und eine offizielle Anwendung für Google Voice aus dem App Store geworfen, beziehungsweise die offizielle nicht in den App Store gelassen. Google Voice, das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Geschichte von wegen einheitliche Telefonnummer. Leitet automatisch auf alle da angemeldeten Telefone weiter, beziehungsweise lässt sich irgendwie einstellen, was in welcher Reihenfolge klingeln soll. Und ja, da gibt's halt irgendwie, macht halt Google, und da gab es irgendwie Anwendungen, die das irgendwie unterstützt haben, die aber nicht von Google stammten, die das aber trotzdem hingekriegt haben, die sind jetzt nicht mehr im App Store. Und es gab halt den Versuch von Google, eine Anwendung in den App Store zu bringen, die das offiziell unterstützen sollte. Und die ist nicht zugelassen worden, mutmaßlich auf Druck von AT&T. Also der im Moment noch exklusive Vertreiber von iPhones in USA, der wollte das angeblich nicht. Und deswegen sind die Anwendungen rausgeworfen worden, beziehungsweise gar nicht erst in den App Store gelassen worden. Gibt es jetzt irgendwie große Welle? Das böse Apple. AT&T zieht sich drauf zurück. Ja, wir machen nicht den App Store. Wir haben da keinen Einfluss drauf, so ungefähr. Und eine offizielle Aussage von Apple zu kriegen, das ist wohl etwas schwierig, um es mal höflich auszudrücken. Will heißen, es gibt keine offizielle Aussage von Apple, warum die Anwendungen da rausgeworfen wurden, beziehungsweise warum Google seine eigene Anwendung da nicht einbauen durfte. Und ja, es wirft alles so ein paar Fragen auf. Wie zum Beispiel, was soll der Scheiß? Und warum regen die sich eigentlich künstlich so drüber auf? Ich meine, dass irgendwelche Anwendungen nicht zugelassen werden, das passiert dauernd. Ne, Duplicates Functionality ist die offizielle Ansage. Und ja, das erste Mal, dass mir ein Duplicates Functionality über den Weg gelaufen ist, war das die Podcaster-App. Ne, die halt irgendwie Podcast-Dateien runterladen konnte. Hui, das Duplicates die Functionality, weil das war eine Functionality, die ein Stück später kam. Aber ja, also da regen sich jetzt irgendwie einige Leute ganz groß auf. Herr Arrington, Herr TechCrunch Arrington hat jetzt auch schon rumgetönt. Ja, er geht jetzt weg von AT&T, er geht weg vom iPhone, weil Google Voice, das war so schlimm. Ja, also ich meine, die Amerikaner regen sich sowieso irgendwie ganz doll schlimm auf, dass AT&T so schlimm ist. Ja, na, so schlimm kann es ja nun nicht sein, weil sonst wären sie da ja wohl nicht Kunden. Ist ja wohl doch irgendwie noch was dran. Mal ganz davon abgesehen, dass mir das ständige Gejammer, wie schlimm doch AT&T ist, einfach inzwischen auch nur noch auf die 12 geht. Also ich meine, T-Mobile in USA wäre im Zweifelsfall nicht deutlich besser. Und ob sie irgendwie mit einem CDMA-iPhone irgendwelche Blumentöpfe gewinnen könnten. Da wäre erstmal die Frage, hätte Apple da überhaupt einen Grund, sowas zu machen? Gäbe es ein Geschäftsmodell? Könnte sich sowas ernsthaft in Anzahlen verkaufen? Weil ein CDMA-iPhone kann man vorher schon wissen, das wird sich nur in USA verkaufen können. Weil es schließlich diese ganze Netzwerktechnologie nirgendwo gibt, außer in USA. Und auch da nicht mehr so besonders lange, wie es aussieht. Na, wenn dann irgendwann mal 4G kommt, dann nutzen die alle LTE. Falls mal irgendwann 4G kommt. Keiner weiß im Moment wann und ob und wie und überhaupt. Aber hey. So, zwei Meldungen habe ich noch. Microsoft und Yahoo haben dann am Mittwoch offiziell verkündet, sie arbeiten jetzt zusammen. Das Gebinge wird die offizielle Suchmaschine, dafür darf Yahoo die Werbung verkaufen, die Microsoft irgendwo über eine Verkaufsplattform laufen lässt und eine zweite Self, Self-Service-Dingsbums-Verkaufswerbeplattformen soll dann weiter bei Microsoft bleiben. Dauer der ganzen Zusammenarbeit 10 Jahre. Blablub. Im Wesentlichen haben die sich zusammengeschmissen, weil 10 Jahre heißt effektiv ewig. Ne? Also ich meine, was vor 10 Jahren war, das ist Ancient History. Und was in 10 Jahren ist, keiner weiß es. Und ob das Microsoft-Gebinge dann überhaupt noch irgendwie was wert ist. Ach so, die Yahoo-Suchtechnologie darf Microsoft dann auch benutzen. Will heißen, das Gebinge wird ein bisschen aufgebohrt. Ob Yahoo allerdings ernsthaft tolle Suchtechnologie hatte, weiß ich nicht. Weil, ja, die sind halt im Markt der Suchmaschinen in den letzten paar Jahrzehnten nicht besonders gigantisch gewesen. Also, ja. Und, das Herr Icahn sich jetzt vor Freude schon wieder selbst beuriniert hätte, ist auch im Zweifelsfall ein Gerücht. Ich kann es ja mal streuen. Und einer geht noch. Ars Technica hat mir gestern, am Donnerstag, eine Meldung vorgelegt. Eine Firma Volomedia hat ein Patent zugesprochen bekommen, mit dem irgendwie jegliche Art und Weise von automatischer Mediendatei-Verfügbarmachung patentiert wird. Eine Method for Providing Episodic Media Content. Also Podcasting in jeder Art und Weise, die einem so einfallen kann. Ohne dass sie darauf sich beziehen, dass es eben Podcasting in dem Sinne, wie es aktuell betrieben wird, ist. Also mit RSS-Feed und so. Weil the patent describes its exemplary embodiment this way. The method includes providing a user with a dedicated episodic media channel and receiving a subscription request to the dedicated episodic media channel from the user. Updated episodic media associated with the dedicated episodic media channel is then automatically downloaded to a computing device associated with the user. The download occurs in accordance with the subscription request of the user. Certainly sounds like a podcast, schreibt Ars Technica dazu. Ich sag nur, ja, okay, es gibt also jetzt in den USA ein Patent, was alles abdeckt, was irgendwie Episodic Media Blubber ist. Also Podcast und alles, was da sonst noch so irgendwie existieren könnte. Inklusive, es wird irgendwie was per Mail verschickt. Könnte man da im Zweifelsfall auch noch mit verkrümeln. Wenn die anfangen sollten, dafür Geld zu verlangen, dann könnte ich mir vorstellen, dass der ganze Podcasting-Krams in den USA dann soeben verstorben ist. Na, also das Patent, angefangen haben sie mit dem Einreichen von dem Patent irgendwie 2003. Aufgehört haben sie 2008, keine Ahnung, wieso die da so lange gebraucht haben, da irgendwas einzureichen. Mal ganz davon abgesehen, dass man auch sich durchaus drüber schlagen kann, ob dann 2008 nicht schon ein bisschen Prior Art existiert haben könnte. Na, also 2003 vielleicht nicht, aber 2008 wird es ja dann doch schon so ein ganz kleines bisschen Podcasting gegeben haben. Könnte ich mir so vorstellen. Habe ich mal irgendwo gehört. Ja, also der... Es gibt also ein Podcast-Patent in USA. Toll, was man da nicht alles patentieren kann. So, was ich jetzt nicht patentiere, ist nämlich die Musikecke. Da gibt es von den Broken Poets den 4. Titel aus dem Album Optimism in E Minor. Der trägt den schönen Namen The N and The R. Keine Ahnung, was das heißen soll. Müsste man wahrscheinlich sich den Text von dem Titel von dem Lied anhören, dann wüsste man es vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, und danach habe ich dann mal eine Runde Verwirrung aus Buzz Out Loud 985 in 28 Sekunden. Ach so, der Musiktitel ist 3 Minuten 53 lang, inklusive Magnitude Outro. Ohne Magnitude Outro ein bisschen kürzer. So, und dann tatsächlich ein Basketball Clouds. Dann sage ich einfach mal wieder Danke fürs Anhören, fürs Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich auf die Ohren zu bekommen. Und natürlich dafür, dass ihr es gemacht habt. Und ich drohe dann schon mal damit, dass ich auch nächste Woche wahrscheinlich wieder unterwegs sein könnte, etwas aufnehmen könnte, wenn ich denn wieder genügend Themen zusammensammle. Das fällt im Moment allerdings nicht ganz so schwer, wie ich befürchtet hatte. Trotz lochendem Sommer. Aber zur Not muss man dann halt nur Tante Trulla mit ihrem Auto fahren lassen. So, und dann sage ich mal viel Spaß mit The N and The R von den Broken Poets. Und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Sure. Connect those like critical systems to the internet.
They're not supposed to.
Okay.
But
Mr. Conspiracy Theory.
Not conspiracy.
The nuclear weapons are not connected to the internet.
One assumes. But you know, you can have arsenals. I think you're probably right about that.
I think you're pushing the point.
But you can have arsenals. I'm not, you can have armories that aren't with nuclear
weapons.
Why are
you supporting arsenals suddenly?
Yeah.
The season's over. If I can't win him by logic, I'll confuse him.